Wolf aus dem Hut, der Filmpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Dieser Podcast wurde ursprünglich zwischen Oktober 2016 und Juli 2018 als Videoformat aufgenommen. Entschuldigt im weiteren Verlauf die Tonqualität. Ein Standmikro, das im Raum steht und eine Tonspur für zwei Sprecher gleichzeitig aufnimmt, kann nicht mit zwei Kondensatormikrofonen, die separate Spuren aufnehmen, mithalten. Man versteht Markus und mich aber. Also viel Spaß mit Fünf aus dem Hut.
Sehr geehrte Zuschauer, willkommen zu Folge Nummer 6 von Fünf aus dem Hut. Mein Name ist Johannes. Bei mir habe ich
Markus.
Mein Name ist. Okay, das war jetzt nicht durch. Okay, so. Ja, Folge 6, 5 aus dem Hut. Und ich muss ziehen, ne?
Du musst
den Hut festhalten.
Willst du mal ganz kurz noch erklären?
Ah ja, stimmt. Ja, genau. Für die Nachzügler, falls das die erste Folge ist, die ihr seht, in diesem Hut befinden sich auf kleinen Zetteln so um die 40 Filmkategorien, beispielsweise die besten Filme mit einer Zahl im Titel. Keine Fortsetzung.
Genau.
Das wäre dann sowas wie 12 Monkeys oder so. Ja, ich ziehe jetzt und wenn das jetzt genau die Kategorie ist, die ich vorgestellt habe, egal.
Dann sei es drum.
So,
ja, ich kann gucken.
Ja, das ist ein kleiner Zettel. Das ist gut. Deutsche Filme ohne Nazis und oder DDR.
Oh.
Das,
nicht so einfach.
Das wird hart.
Ja, der Hut kommt.
Ja, da unten. Da
passt unten. Schon.
Deutsche Filme ohne Nazis und oder DDR.
Boah. Okay, dann schau doch mal.
Na dann.
Das Ranking war ein bisschen schwierig.
Aber ja, bei mir auch.
Na.
Also,
du hast gezogen.
Dann musst du anfangen.
An, genau. Die 5 ist bei mir Die fetten Jahre sind vorbei. Ein Film, der sich vom Thema her linke Jugendliche dreht, die in Häuser einsteigen, nichts entwenden in dem Fall, sondern einfach nur die Yuppies, die ganzen Reichen durcheinander bringen wollen. Die Reichen sind gerade ausgeflogen.
Sie haben zu viel Geld.
Die Reichen werden einfach, heutzutage würde man sagen, geprankt.
Ja.
Also die Möbel werden durcheinander gestellt, manchmal auch übereinander gestellt.
Spielzeug kommt in den Kühlschrank.
Möbel werden vielleicht auch in Swimmingpool geschmissen. Das Ganze geht gut, bis eines Tages ein Mensch immer noch in diesem Haus ist. Die Gruppe, das ist Daniel Brühl und
Stipe Ercek
und
Julia Jentsch,
dankeschön. Dieses Trio entschließt sich dann kurzerhand diesen, ich glaube, Richter ist das dann oder?
Nee. Vorstandsvorsitzender von irgendwas.
Ja, irgendwie so ein Großindustrieller. Auf jeden Fall den entführen die dann und das Ganze wird dann natürlich blanker Ernst. Und ja, es wird eine Art Kammerspiel in einer Blockhütte irgendwo.
Bayerischer Wald.
Irgendwas Alpentechnisches, also ja. Bayerischer Wald. Und es wird viel geredet auch über Klassenkampf und auch, dass dieser Mensch praktisch früher auch so war. Ich will jetzt nicht den ganzen Film rezitieren. Einfach mal angucken. Es ist wenig Action drin. Es wird gute Schauspielerleistung
ja.
von allen Seiten abgefordert. Wie heißt nochmal der? Also man muss auch noch an den
ich weiß auch gar nicht, wie der reiche Mann heißt, aber ja, man kennt ihn.
Er hat neulich noch den Richter bei Terror gespielt. Also falls ihr das gesehen habt von Ferdinand von Schirach, diese Fernsehgeschichte mit Terror, diese interaktive Das war auf jeden Fall auch klasse. Auf jeden Fall mal angucken.
Meine Nummer 5 ist ein Tick anders. Geht um ein Mädchen, 15, 16, 17, irgendwas, die ja unter Tourette leidet. Ist so ein bisschen der bessere Vincent Vermeer, falls ihr den Film auch kennt. Es geht halt darum, dieses Mädchen hat halt Tourette und lebt in einem kleinen Dorf, Kleinstadt mit ihrer Familie. Ihr Vater ist Autoverkäufer und ihre Mutter ist Hausfrau und die Mutter hat ständig irgendwelche esoterischen Tricks, dass man doch Tourette heilen könnte. Ist sehr lustig einfach. Ich meine, ganz ehrlich, Tourette, Arschficken Hitler, ist halt einfach irgendwie an sich lustig. Ist natürlich auch sehr leicht zu spielen, wenn man so will, aber geht schon ordentlich an die Thematik dran. Hat auch so ein paar echt lustige Rückblenden, weil der Film wird halt aus dem Off von dem Mädchen erzählt und ist auch eine tolle Geschichte, in der es darum geht, dass diese junge Frau halt gerade ins Leben findet. Man stellt sich einen Coming-of-Age-Film vor, der eben einen Tick anders ist. Und der englische Titel von diesem Film, weil die haben den auch zumindest untertitelt und in den USA veröffentlicht, ist eine der besten Übersetzungen, die ich je gesehen habe. Der ist nämlich im Original, also nicht im Original heißt er ein Tick anders, aber im Englischen heißt der Alive and Ticking.
Okay.
Das ist, ja.
Simple Minds waren
genau, Pate sozusagen. Genau, also wer jetzt noch nie den Song Alive and Kicking gehört hat, findet das vielleicht nicht lustig, aber ist egal. Ja, den kann ich sehr empfehlen, den Film.
Okay.
Gut, dann kommen wir zu
deine Nummer 4. Wir hatten jetzt die Nazis ausgecastet. Wir hatten auch noch die DDR ausgeschlossen. Was bleibt übrig? Ich habe einfach mal den Bader-Meinhof-Komplex genommen. habe ich damals im Kino gesehen. Man muss auch mal mit Tricks arbeiten.
Ja, ich habe das Buch auch gelesen, das ist wirklich gut.
Ja, also Uli Edel, Regie, super hinbekommen. Es ist halb dokumentarisch, halb Film eigentlich. Und es ist sehr, ich denke, sehr nah an der Realität, was damals wirklich abgegangen ist. Und das ganze Ensemble von Moritz Bleibtreu als Bader bis Martina Gedeck als, Meinhof? Ja, logisch. Die spielen sich einfach wund, sag ich mal. Also es ist unglaublich, was die abrufen.
Gudrun Enslin ist, glaube ich, Martina Gedeck, Julia Jentsch ist, glaube ich, Ulrike Meinhof. Aber ich würde nicht wetten.
Ja, vielleicht habe ich den nur einmal zu sehen geguckt. Ich habe ihn nur einmal gesehen, sorry, wenn ich mich da vertan habe. Auf jeden Fall großartig und man lernt eine Menge dazu und das Perfide an der ganzen Sache ist, dass von der studentischen Sicht her, weil das fängt mit der studentischen Sicht an, von den Aufständen her versteht man es auch.
Ja,
und man sieht einfach wirklich diese Charaktere Stück für Stück abgleiten in diesen Extremismus, in diesen Terrorismus. Und das hat halt heute auch noch Relevanz, siehe Rechtsradikalismus. Und das sollte sich auch wirklich jeder mal angucken. Ja.
Ja.
Okay.
Meine Nummer 4. Und nun zu etwas völlig anderem. Der bewegte Mann.
Ja.
Ich finde den, wirklich gut. Ich finde ihn wirklich lustig. Es ist,
Schweiger.
Es ist halt Til Schweiger.
Oh mein Gott.
Til Schweiger being Til Schweiger, aber ist halt auch okay, ne?
Damals war er noch gut.
Damals ist er einfach noch nicht so aufgefallen. Manta Manta ist eigentlich halt auch ein lustiger Film. Aber auch hier, wie heißt der andere, der lange Dünne, der auch die Harry Potter Bücher liest. Der ist super.
Der Beck.
Günther Beck, genau.
Nicht Günther.
Nein, das ist der Politiker, verdammt.
Jürgen?
Nein.
Beck.
Rufus.
Rufus.
Rufus Beck.
Gefahren davon haben, ja.
Rufus Beck.
Rufus Beck.
Super.
Und
da ist ein Moment.
ein drogenbeschwängerter Hetero in deinem Wohnzimmer und grunzt.
Genau. Oder so. Da sitzt ein bekiffter Hetero auf deinem Stuhl und grunzt, auf deinem Tisch und grunzt. So gut.
Es gibt großartige Szenen.
Ja, Joachim Kroll ist der
super. Den sieht man gar nicht mehr, ne?
Doch, der ist hier, der macht doch diese, der spielt auch den Kommissar Brunetti in den Donna-Leon-Filmen.
Ist doch wie Schivaschi. Also sollte viel mehr haben. Viel besseres. Ja. Guter Schauspieler.
Ja, dein Mikrofon.
Du warst bei Joachim.
Genau, Joachim Kroll. Und auch hier Katrin, nee, wie heißt sie nochmal, die Frau? Die ist richtig groß geworden. Die hat auch hier bei Wer ist wieder da mitgespielt.
Ja. Die Blonde, ne?
Ja.
Blonde, lockige.
Die spielt heute immer nur Rollen, wo man denkt, boah, das ist der Teufel. Heißt sie nochmal. Egal.
Ja,
also ist
jeder einfach, kennt sie.
Also, man muss auch sagen, der bewegte Mann stammt halt auch noch aus einer Zeit, wo deutsche Komödie kein Schimpfwort war. Liegt halt auch an der Vorlage, an dem Comic von König, Ralf König. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein sehr spezieller Fall, aber ich komme halt ursprünglich aus Köln und der Film spielt in Köln, ist halt auch dort gedreht. Und gerade wenn man sich das irgendwie anguckt, so der Film ist von 1994 und sich den heute nochmal anschaut und denkt so, boah, das Haus gibt's nicht mehr, boah, den Club gibt's nicht mehr, boah, Moment, da ist doch jetzt eine Autobahn. Also es ist schon wirklich cool und es ist halt einfach ein lustiger Film. Kann man sich angucken. Ist, glaube ich, in dem Jahr auf jeden Fall auch der erfolgreichste deutsche Film gesehen und ist, glaube ich, auch heute immer noch in den Top 5 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Ja. Deine Nummer 3? 3.
Ja. Meine Nummer 3 ist Hardcover. Hardcover ist eine Komödie. Weiß ehrlich gesagt nicht, wer der Regisseur ist. Ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen und einmal irgendwie im Fernsehen. Der läuft extrem selten. Aber der Film, ich kann zumindest einen kleinen Verweis sagen, der Schauspieler, dessen Namen ich leider auch nicht kenne, ist der Nebendarsteller von Moritz Bleibtreu in Lambok.
Ich weiß, wie du meinst.
Ja. Einfach ein cooler Typ, den man auch sehr selten sieht.
Lambok hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
Okay. Auf jeden Fall, der Plot ist folgendermaßen: Ein Typ, der, meine ich, Journalist ist und nebenbei auch noch Groschenromane schreiben möchte, der begibt sich für einen großen Roman, also einen Krimi, den er schreiben soll, auf einmal in auf eine Recherchetour und zwar in sozusagen ins Milieu. Ne? Und er gerät so tief rein ins Milieu, dass er fast nicht mehr rauskommt. Er beschließt einfach als Schlüssel für dieses Milieu einen Typen zu suchen, der Drogen vertickt.
Und das ist jetzt nicht so schwer.
Das ist nicht so schwer, aber er sucht sich halt den bescheuertsten Typen, den man einfach nur kriegen kann.
Jesse Pinkman.
Ja, irgend so ein total bekifften 0815 Dealer und der ist aber so witzig und der ist halt gespielt von Wotan Wilk-Möhring. Großartig, den weiß ich zumindest noch. Und der hat solche geile Klöpse auf dem Lager, der sagt dann einfach zum Beispiel alles fit for fun. Also das Spielclub meine ich auch in Köln oder so, also auf jeden Fall hier Rheinland.
Okay.
Und der hat einfach nur Schoten en masse auf Lager und hat immer nur Jogginghose an und Trainingsjacke und ist einfach nur der Mega-Assi. Und diese beiden sind einfach das total dynamische Duo in dem Film. Wenn ihr den noch nicht kennt, einfach mal angucken. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Es ist so ein bisschen Richtung Gangsterkomödie geht das Ganze. Und aber Buddy-Komödie kann man es auch nennen. Sehr witzig.
Okay, ja, muss ich mir mal angucken. Ich
glaub, Hardcover, ja.
Ich glaube, ich habe damals den Trailer davon irgendwie gesehen, und gedacht, sieht lustig aus, und dann ist es halt im Sande verlaufen, wie so oft. Meine Nummer 3. Die fetten Jahre sind vorbei.
Ah.
Ja. Super Film. Ich habe den, ja, also ich schließe mich allem, was Markus gesagt hat, an. Ich möchte aber nochmal sagen, der Soundtrack ist auch ziemlich gut.
Den habe ich keinen mehr im Schirm.
Ich glaube, der Opener-Song ist Trash Monkeys. Song Number One oder so.
Okay.
Das ist wirklich gut. Halleluja ist auch drauf von Leonard Cohen, die Version. Mhm. Also wirklich sehr guter Soundtrack, sehr gut ausgewählt. Und der Film ist, ich habe den damals im Kino gesehen und habe den jetzt vor 2-3 Monaten nochmal gesehen, weil er dann irgendwie bei Netflix war. Mhm. Das hatte ich so überhaupt nicht in Erinnerung. Der ist komplett mit digitalen Handkameras gedreht und man sieht das auch. Also der ist wirklich, das ist echt so eine Ultra-Low-Budget-Produktion.
Also dass der wenig kostet, sieht man schon.
Ja.
Aber es macht nichts aus. Es sieht sehr gut aus.
Es macht auch überhaupt nichts aus, weil der halt wirklich echt einfach von den Schauspielern lebt. Mhm. Und der hat halt so wirklich... Es ist natürlich ein Traum. Also dass es alles so funktioniert, das ist halt im Prinzip, es gibt da halt auch eine Stelle, wo der ältere der Wirtschaftsmensch halt eben sagt, so, ja, also was seid ihr denn? Seid ihr jetzt irgendwie die RAF 2.0? Und im Prinzip, ja, die drei machen halt das, was die RAF gerne gewesen wäre, bevor sie angefangen hat, Leute zu erschießen. Und das ist natürlich Quatsch. Also das kann nicht funktionieren. Also man kann das Also wichtiger hat eigentlich schon Markus gesagt, ich schließe mich dem an. Meine Nummer 3, die fetten Jahre sind vorbei.
Jo.
Deine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist Who Am I?
Habe ich nicht gesehen.
Klingt erstmal nach einem englischen Titel, ist es natürlich auch, aber es ist ein deutscher Film. Und was ich generell vermisse an deutschen Filmen, das trifft natürlich auch hier gerade diese Kategorie. Man hat Nazi-Filme, man hat DDR-Filme. Wo sind die guten Thriller? Komödien haben wir auch, aber wo sind die guten Thriller? Und hier in diese Kerbe haut Who Am I sehr gut rein, auch wenn er hier und da bei großen Vorlagen aus dem amerikanischen Bereich
und Western. Wir haben Country und Western.
Ja, wir haben ein paar Steckenpferde, die wir ausschlachten bis zum Gehtnichtmehr. Ich finde, Thriller ist ein Ding, das wirft wahrscheinlich zu wenig an den Kinokassen ab. Und das ist dann für die Deutschen schon wieder Glatteis, und das finde ich einfach nur schade. Es gibt so ein paar Filme, die also neben Who Am I, die halt versucht haben, das Ganze. Stereo habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, soll aber auch gut sein. Aber Who Am I, kurz zur Plot, es geht um Hacker, und zwar das Darknet. Das ist eigentlich noch ein sehr aktuelles Ding, weil man kann ja Waffen kaufen.
Ihr könnt uns auch mit Bitcoin bezahlen.
Ja, auf jeden Fall. Super Währung. Macht das. Auf jeden Fall geht es um eine Gruppe von Hackern, ja, die auch wieder das System stürzen wollen. Das Ganze hat ein bisschen was von Fight Club. Und die stoßen dann wiederum im Darknet auf einen Kontrahenten, und das ist eben die Frage, Who am I? Wer ist dieser Typ? Weil niemand weiß, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt. Und theoretisch könnte es einer von dieser Gruppe sein sogar. Also es ist ein paranoides Spiel, was da gespielt wird.
Wir haben den auch, als er im Kino lief, sehr viele empfohlen. Aber
sehr gut.
Irgendwie nicht
dazu, ja, sehr gekommen. Gut, auf jeden Fall.
Ich glaube, gucke ich mir morgen an.
Ensemble ist großartig. Auch hier Wotan Wilke Möhring. Elias Mbarek, genau. Der Nick von der Werbung, wie auch immer er heißt, ein Schweizer.
Technik.
Ja, er sieht genauso aus. Also, und er sagt auch wenig, aber er sagt immerhin ein paar Wörter. Und die Spannung, Tom Schilling spielt auch mit. Die Spannung ist sehr hoch, und es gibt auch noch einen What the fuck-Moment sozusagen am Ende, den ich nicht fragen will.
Ja. Okay. Meine Nummer 2?
Deine Nummer 2.
Bang, Boom, Bang. Ein todsicheres Ding.
Okay.
Von, ich weiß das, Torwart, Peter Torwart. Ne? Das ist ja diese Unna-Trilogie.
Das klingt gut, ich meine ja.
Ja. Bang, boom, bang, was nicht passt, wird passend gemacht und goldene Zeiten.
Ach, die passt, wird passend gemacht, sehr gut.
Ja. Alle super. Also ich finde Bang, boom, bang am besten, aber ich stehe halt auf Oliver Kuritke. Ja, Oliver Kuritke, der spielt halt immer sich selbst. Der ist, glaube ich, halt auch einfach so ein Gammler, weil ich kenne keinen Film, in dem er irgendeine andere Rolle spielt.
Ja, der fährt fünf Meter zur Videothek.
Geil, das ist so geil. Das ist so ein grandioser Schnitt irgendwie, der irgendwie die Fahrt von ihm zu Hause zur Videothek, und es sind natürlich zwei Häuser, die nebeneinander stehen. Das ist halt das Intro des Films, wird 4 Minuten irgendwie gestreckt, weil da halt ein Song läuft von den H-Blocks, Blocks FM. Das ganze Soundtrack-Album ist von den H-Blocks. Super geil. Also sollte der, das ist richtig cool. Und Bang Boom Bang ist halt wirklich, ganz ehrlich, der Torwart hat sich halt Tarantino-Filme angesehen und hat gedacht so, das krieg ich auch hin. Und das ist jetzt natürlich so ein Anspruch, wo man eigentlich denkt, so, nee, kriegst du nicht. Doch.
Ja.
Also, Bang Boom Bang ist wirklich, das ist eines der besten Drehbücher, was Timing, Story, Wendungen angeht, was je irgendwie ein Deutscher abgeliefert hat, was ich kenne. Und es ist perfekt gecastet. Oliver Kuritke als der Gammler, Ralf Richter als sein verrückter Kumpane.
Martin Semmelrogge
mit der dreckigen
Stimme.
Als Schlucke,
ey. Man kann von ihm halten, was man will, aber der hat eine geile Stimme.
Das ist super. Perfekt. Auch die Ingolf Lück in der kleinen Rolle als Pornoregisseur. Also wirklich einfach.
Und der nicht vergessene Dieter Krebs.
Ja, war der letzte
Film. Letzte Film, Rolle, meine ich.
Ja. Letzte Rolle,
ja.
Dieter Krebs. Was weiß ich denn, mit dem deine Mutter da rumgeholt hat?
Ein Ruhrpott-Original.
So grandios. Ja,
großartig.
Und hier Alexandra Neldell. Spielt halt auch mit.
Ich meine, dass die ja immer noch aktiv ist, ne? Die macht hier und da was.
Autobahn Raser.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich meine, ich habe das gehört.
Keine Ahnung,
aber es ist ein wirklich sehr, sehr guter Film.
Okay.
Das ist meine Nummer 2. Markus. Ja,
meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist ein relativ junger Film. Victoria heißt er. Regie habe ich jetzt glatt vergessen. Wird hier eingeblendet. Sollte man sich merken, weil der Regisseur ist auch gleichzeitig Schauspieler, aber entweder ist es sein Debüt oder sein zweiter Film, egal. Victoria ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Film, spielt in Berlin und es dreht sich um Victoria. Victoria ist eine Spanierin, die ihr Glück in Deutschland versucht und die hier einfach nur kellnert in so einem kleinen Café und gern mal ausgeht
ins Berghain.
Nicht ins Berghain, aber in Techno-Discos, was weiß ich, einfach nur Spaß hat und wie auch immer. Sie trifft eines Nachts auf eine Gruppe von Männern, darunter Frederik Lau und noch ein paar andere gute Schauspieler.
Frederik Lau, so ein guter Schauspieler.
Sehr guter Schauspieler. Und die bezirzen sie so ein bisschen und quatschen mit ihr. Mhm. Und am Anfang denkt man noch, das ist alles super toll und das ist auch sehr romantisch und alles. Und dann irgendwann stellt sich raus, die Typen haben was vor, die wollen ein krummes Ding drehen. Das ist der Plot. Der Plot ist eine klassische Heist-Geschichte, also das heißt,
Entschuldigung, ich muss mal kurz
raus. Die wollen was klauen, die wollen irgendwie einbrechen, ja, wie auch immer. Ist sehr spannend erzählt, keine Frage, super Drehbuch. Der Clou an der ganzen Kiste ist nur, das ist ein Film, der knapp über 2 Stunden geht, der aber ein One-Take ist. Das heißt, die Kamera ist permanent bei Victoria und bei diesen Jungs.
Kurze, bevor ich unterbreche, ist das wirklich so? Oder ja. Also ist das so?
Es gibt keinen Schnitt.
Ja, wir sehen keinen. Oder ist, also
es
ist ja halt die Frage.
Es gibt keinen, okay?
Es ist, also,
weil Cuaron schafft das ja auch,
dass es so aussieht.
Ja, oder es gab ja mal hier Cocktail für eine Leiche von Hitchcock. Und da gab es, glaube ich, drei oder vier Schnitte, die man halt nicht sieht, wenn die Kamera an einen Sakko ranfährt, ja, und dann genau. kommt der Schnitt und dann genau. fährt die wieder zurück. Sowas aber halt. Sowas gibt es hier nicht. Das ist
okay.
Beim Abspann, witzigerweise, muss man noch mal dazu sagen, wird als allererstes der Kameramann erwähnt. Weil der Kameramann ist der Mann des Films. Es ist unglaublich, was der leistet. Und das Ganze wurde tatsächlich vorab geprobt, aber insgesamt dreimal aufgenommen. Und beim dritten Mal war es im Kasten, weil der Regisseur meinte, das ist die beste Variante von dem Film. Man muss auch dazu sagen, das Drehbuch, so viel weiß ich, ist... ja, es gibt grobe Züge des Drehbuchs, aber der Rest ist improvisiert. Das heißt, die Schauspieler hatten auch wirklich Platz zum Improvisieren. Wenn die manchmal lachen oder so, dann lachen die manchmal über ihre eigenen Witze, aber die bleiben im Charakter und die sind so gut, dass man es nicht merkt. Okay, und es ist cool. Unglaublich, es gibt eine unglaubliche Atmosphäre, die ich so noch nie im Kino oder anderweitig erlebt habe. Einfach mal angucken, super Film.
Okay, meine Nummer 1 ist schon etwas älter. Das Experiment.
Ah, super Film.
Ja. Moritz Bleibtreu spielt einen Journalisten, einen freien Journalisten, der lange keinen ordentlichen Artikel mehr abgeliefert hat, beziehungsweise seine Artikel nicht verkauft kriegt. Was übrigens völliger Quatsch ist, also ein freier Journalist würde niemals so eine investigative Aufgabe, aber egal. So, beschließt halt sich in ein Experiment, in ein Sozialexperiment einzuschleusen, in dem es darum geht, wie Menschen sich in speziellen Situationen verhalten. In dieser speziellen Situation geht es um ein Wärter Gefangenenverhältnis, wobei man auch sagen muss, das ist womöglich eigentlich sogar ein schutzbefohlenen Verhältnis in dem Sinne ist, weil die Wärter haben natürlich einerseits die Aufgabe, diese Gefangenen zu bewachen, aber eben auch die Aufgabe dafür, dass diesen Gefangenen nichts zustößt, während sie in Haft sind. Ich glaube, es sind 20 Männer, also auch nur Männer in dem Experiment. Und ich glaube, 6 oder 8 werden als zufällig als Wärter gezogen und die anderen eben als Gefangenen. Und das Ganze ist einem echten, realen Experiment nachempfunden. Ich glaube, es ist Stanford-Experiment, nennt man das heute. War eine Universität Stanford.
Das war eine Universität, ja.
Also, vielleicht, jetzt machen wir nicht fertig. Vielleicht war es auch Yale, aber halt, ich glaube zumindest eher Stanford. Und der Film, also in der Realität wurde das Experiment nach sehr kurzer Zeit abgebrochen, weil sich eben schon wirklich in kürzester Zeit, also wenige Tage, sich Gruppendynamiken herauskristallisiert haben, in denen klar wurde, dass es zu wirklich gewalttätigen eskalieren könnte.
Ja.
Und die Wissenschaftler haben das dann abgebrochen und in dem Film wird es eben nicht abgebrochen. Der Chefforscher, Wissenschaftler ist da zu sehr auf den Erfolg aus und bricht es eben nicht ab und das Ganze artet aus. Toller Film, tolles Schauspielerkino.
Ja. Super spannend, sau spannend.
Ja, richtig spannend. Also auch wenn man, klar, man kann in der Realität nachlesen, was passiert ist, aber in dem Film ist es natürlich halt ein Gedankenexperiment weitergesponnen. Ja. Und
die Spannungsschraube wird immer weiter.
Immer weiter. Es gibt auch dann noch ein paar Details zu den einzelnen Charakteren, wo man sich dann schon denkt, so, oh, wenn das jetzt noch irgendwie in die Richtung sich entwickelt, da möchte ich jetzt echt nicht drinstecken. Was ganz cool ist, Moritz Bleibtreu, die Rolle ist auch so gestaltet, dass man ihm eigentlich, einerseits denkt man sich die ganze Zeit, boah, was, der arme Junge ist ja gefangen, andererseits, weil er eben diesen journalistisch ist es eigentlich nicht, es geht eher sensationslüsternen Aspekt an, er provoziert natürlich bewusst viel, er führt selbstständig Situationen herbei, die leicht eskalieren können und ist dadurch eben ein sehr ambivalenter Charakter. Und das ist meine Nummer 1 deutscher Filme ohne Nazis und oder DDR.
Es gibt sie doch.
Es gibt sie doch.
Ja.
Ich habe aber tatsächlich recht viele Filme aufgeschrieben und bei dieser Kategorie fiel mir das Ranking wirklich schwer, vor allem als,
bei
du,
mir
jetzt
auch,
auch,
bei mir
als du jetzt gleich auch eben auch noch Filme genannt hast. Ich, oh, das stimmt gar nicht. Also ich lese jetzt einfach mal kommentarlos vor, was ich noch aufgeschrieben habe. Welt am Draht, Vincent Willmeer, Hell, Berlin Calling, Verschwende deine Jugend, Free Rainer, Dein Fernseher lügt, 23, Nichts ist wie es scheint und ja. Die Welle.
Ich hab viele von denen nicht gesehen. 23 kann man auch sehr empfehlen mit August Diehl. Ja. Klasse Film. Aber ich habe viele von denen nicht gesehen. Ich gucke zu wenig deutsche Filme und das sollte ich besser mal nachholen.
Ja, die sind nicht so
also
schlecht.
Also ich hatte tatsächlich darüber hinaus nur Bang Boom Bang aufgeschrieben.
Okay.
Und da, den Rest der Zeit habe ich mit dem Ranking verbracht. Das war sau schwer.
Aber was hier, eine
Victoria Frage. Victoria war auf jeden Fall Nummer 1.
Eine Frage noch, da habe ich mich nämlich wirklich, kennst du den Film Die Könige der Nutzholzgewinnung?
Ein Holz, die Holz, die Holz. Nein, kenne ich nicht.
Okay, weil das ist so ein Film, da geht es halt, der spielt in der ehemaligen DDR und.
Na.
Genau. Also nicht, er spielt 1990. Ne? Also DDR gibt es schon nicht mehr. Aber es sind so Nachwehen. So. Ich dachte so, zählt das jetzt? Und zum Beispiel Herr Lehmann.
Herr Lehmann, ja.
Das ist auch Herr so ein Ding.
Ah, das stimmt. Das passiert ja nebenbei.
Ja, aber. Ja.
Aber das hat ja nichts mit DDR zu tun. Nicht direkt.
Deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Es ist halt diese Wende, diese Kulisse, diese Wendezeit ist halt die Kulisse das einer ist, Geschichte, die eigentlich wenig damit zu tun hat.
Ja, richtig.
Schwierig.
Also es geht bei unserer Kategorie ging es ja wirklich um das Regime.
Ja?
Und oder dass die Porträtierung eines Regimes zum Beispiel, wie heißt es, mit der Stasi, der Film.
Ja. Das Leben der Anderen.
Das Leben der Anderen, genau, großartig. Sowas wäre halt zum Beispiel ein No-Go in dieser Kategorie.
Ja gut, dann habe ich als Runner-Up noch Herr Lehmann und die Könige der Nutzholz gewählt.
Herr Lehmann.
Herr Lehmann.
Das sollte man sich auch mal
du, Herr Lehmann.
Geben mit dem Christian Ulmen. Genau.
Heißt er jetzt
Christian Ulmen.
Ulmen Fernandes. Fernandes Ulmen.
Keine Ahnung.
Okay.
Bis demnächst.
Kommentieren.
Kommentieren.
Und wenn ich. Ja? Genau. Wenn ich Untertitel vergessen habe, ist es deine Schuld.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 5ausdemhut@gmail.com. Auf Wiederhören!